Singen, loben und preisen den Herrn. Es ist ja wieder Zeit, in die Gegenwart Gottes zu gehen und einfach Danke, Jesus, sagen. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt auch an diesem schönen sonnigen Tag dich loben und preisen dürfen und dich anbeten dürfen. Herr, ich danke dir, dass du uns lieb hast und dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und dass wir furchtlos in die Zukunft schauen können, denn du bist bei uns, unser Vater, unser Gott und unser Herr. Halleluja. Amen. Wir stehen.
Ist Gott. Lass uns Platz nehmen. Gott ist ein guter Gott. Halleluja. Amen. Praise Gott. Heute Abend, ich möchte euch einladen. Gutes Thema, Furcht. In der Welt ist Angst und Bange und Not. Und du sagst ja, ich sehe nichts, aber ich will ein paar Sachen dir sagen und dir helfen zu verstehen. Aber bevor das, ich lade dich ein für morgen früh. Morgen früh haben wir Abendmahl und wir haben auch ein gutes Thema. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, gar nicht so weit weg. Manche Leute, die denken, ich muss bis zum Himalaya-Gebirge über die Wolken, dann irgendwo und dann begegne ich dem lieben Gott. Nein, der liebe Gott ist hier. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also erlebe, erfahre die Gegenwart Gottes. Ich habe gestern gesagt, wenn du morgen kommst und morgen das Wetter gut ist, geh irgendwo durch ein Gebüsch und nimm so ein Zweigchen mit. Wir wollen die Zweige segnen, Palmsonntag. Du musst vorstellen, wenn die Jünger, die Apostel, Petrus und so, die ganzen Herrschaften, wenn die die Zweige abbrachen und dem Heiland zuwinkten, Hosianna, und wenn die den Herrn priesen, gelobt sei der Name des Herrn, und so weiter, können wir doch auch mal so einen Lobgottesdienst. Wir werden diese Zweige verwenden, in der Gegenwart Gottes dem Herrn zuzuwinken, zuzuschwenken. Denn in der Bibel heißt es, in der Ewigkeit einmal, da wird eine Schar sein, die niemand zählen kann, aus allen Sprachen, allen Völkern, allen Nationen. Und sie haben Palmzweige in ihren Händen und sie winken dem Heiland zu. Und der Friede Gottes wird damit demonstriert. Und damit fängt was Neues an. Und Gott hat mir das einfach gestern mit diesen Palmzweigen diese Idee gegeben. Weißt du, als die Taube zurückkam zur Arche, sie hatten einen Ölzweig. Auch ein Zeichen, hier fängt was Neues an. Und du solltest etwas mit nach Hause nehmen vom Gottesdienst. Mit Gott, Gott fängt bei dir was Neues an. Mit uns fängt er was Neues an. Also es ist eine ganz neue Zeit, neue Epoche, neuer Abschnitt. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Nur nebenbei ist eine Äußerlichkeit. Aber manchmal brauchen wir etwas Äußeres, an das wir uns festhalten können und sagen, dass Gott hat mit mir hier am 5. April etwas ganz Neues angefangen. Okay, dann möchte ich einladen für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, da haben wir die ganze Karwoche vor uns, aber da heißt es, löse dich von dem Kontrollgeist. 16 Uhr wird das Thema sein. Am Donnerstag, was Außergewöhnliches, außer der Reihe. Wir haben Donnerstag sonst keine Versammlung, aber hier werde ich Fußwaschung üben, praktizieren. Wir werden das umsetzen, was der Herr Jesus gesagt hat. Ein Beispiel habe ich gegeben, Johannes 13, könnt ihr es nachlesen. Selig seid ihr, wenn ihr es tut, wie ich es getan habe. Also ein Beispiel, wir wollen diesem Beispiel Jesu folgen. Du sagst ja, ich habe meine Füße gewaschen. Es geht mir nicht um die Füße waschen, sondern es geht um ein Symbol. Und Jesus sagte, also als er zum Petrus kam und der Petrus sagt, nein, ich müsse dir die Füße waschen. Nein, nein, sagt Jesus, dir muss ich die Füße waschen, weil die Füße die Erde berühren. Und du bist schon in so manche Sache reingetappt und ist eine ganz gute Möglichkeit, also für Leute, die irgendwo das letzte Jahr reingetappt sind, irgendwie in die Falle gelaufen sind, irgendwie so eine Bombe getreten sind, die Füße waschen, geistlich, geistliche Reinigung. Ich denke, das ist ganz arg wichtig, denn sonst bist du durch die Taufe schon gereinigt, aber das ist noch eine Notwendigkeit. Dann, Karfreitag, haben wir zwei Gottesdienste. Ich habe zwar auf die blauen Zettel draufgeschrieben, abends kein Gottesdienst, da haben wir doch abends Gottesdienst. Und zwar zuerst mal Freitag 10 Uhr und dann zeige ich abends einen Film, das ist die Passion und ich habe eine Überschrift diesem Film gegeben, das tat ich für dich. Du solltest einfach mal begreifen, das hat der Heiland für dich getan. Für dich, zu deiner Erlösung, zu deiner Befreiung, zu deiner Seligkeit, zu deiner Heilung. Dann am Samstag 19 Uhr, die weltweite Dunkelheit, wo war der Herr Jesus? Zwischen Golgatha und zwischen Ostermorgen. Und das ist etwas Geheimnisvolles, darüber möchte ich mit euch sprechen. Und dann am Sonntag wieder unser Ostertag, 10 Uhr, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, der Herr ist wirklich auferstanden. Wäre Jesus nicht auferstanden, könnte ich einpacken und nach Hause gehen. unser Glaube wäre für die Katz. Aber er ist auferstanden, er lebt. Preis Gott. Und heute möchte ich auch euch einladen, mit mir Gedanken zu teilen über Furcht. Was ist Furcht und was Furcht bedeutet von der Bibel her. Und wie werde ich mit meiner Furcht los? In der Welt regiert eines, Angst. Angst ist eine Supermacht. Und wir haben eine Gabe vom Herrn. Weißt du, Zungen sprechen, Weissagen und so weiter. Es gibt so viele Gaben, Wunder zu wirken. Aber eine Gabe, die Gott uns gegeben hat, über die wird kaum gepredigt, und das ist Furchtlosigkeit. Kinder Gottes sind furchtlos. Die sind die furchtlos. In 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7, Gott gab uns nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Besonnenheit und der Stärke und der Liebe und des Glaubens und der Hoffnung und der Zuversicht. Also, Furchtlosigkeit ist eine Gabe Gottes. Und diese brauchst du in dieser Zeit, mehr denn je zuvor. Kinder Gottes müssen sich nichts fürchten vor gar nichts. In der Welt habt ihr Angst, hat Jesus gesagt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also du hast die Gabe, das Charisma der Furchtlosigkeit. Links und rechts kann alles zusammenbrechen, links und rechts kann alles in Schutt und Asche liegen und du sagst, danke Jesus. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. Dann singst du, wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Weißt du, das können nur Menschen, die den Geist der Furchtlosigkeit bekommen haben. Wir leben in einer besiegten und überwundenen Welt. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Furcht ist die Macht dieser Welt. Im Himmel gibt es keine Furcht, kein Geschrei, kein Lärm, kein Krach, kein Leid, keine Träne, kein Tod und so weiter. Das wird drüben nichts mehr geben. Das ist nur für diese Welt und in dieser Welt Angst. Die Welt wird von der Furcht regiert und ich sehe, wie der Teufel mit der Keule und mit der Knute durch die Gegend läuft und die Leute einengst und sagt, pass auf, pass auf, pass auf. Und immer wieder, und da fängt es an, deine Eltern haben gesagt, pass auf. Und damit begann die Furcht. Pass auf, pass auf. Also der Mann ist böse oder die Frau ist böse und Geld ist schmutzig und die, in die Freikirche, das ist eine Sekte. Und schon immer, du bist ja nur geängstigt. Du wärst schon viel, viel weiter, wenn du nicht den Geist der Furcht hättest und von diesem Geist der Furcht besessen wärst. Du bist eingeschüchtert worden durch und durch und man hält dich kurz so bei Stange durch Angst. Du könntest ja die Freundschaft verlieren, die Leute können dich im Stich lassen, du würdest kein Geld mehr bekommen, würdest entlassen werden, arbeitslos werden und so weiter. Die Furcht ist das. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, sagt uns die Bibel. Deshalb auch mit der Furcht haben wir nichts zu tun. Furcht ist nicht etwas, was Kinder Gottes ansteht. Kinder Gottes dürfen und sollten sich nicht mit der Furcht schmücken. Ich habe Angst. Nein, du darfst keine Angst haben. Weder vor Krebs, noch vor dem Tod, noch vor dem Teufel, noch von irgendeinem Dämon. Wir fürchten uns nicht. Weder von der Sünde. Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden und trennen? Wer kann das tun? Glaube und Furcht vertragen sich nicht, das sind Gegensätze und Widersprüche. Entweder du glaubst und du bist furchtlos oder du bist furchtsam und ängstlich und verzagt und mutlos und du kannst nicht glauben. Wir wissen, Furcht ist nicht von Gott. Da wo die Liebe Gottes ist, da ist keine Furcht. Also wir sprechen über diese Supermacht Furcht, dass die Welt regiert. Mit Gott leben wir auf einer ganz anderen Ebene. Wir sehen die Dinge ganz anders. Die wollen mich ängstigen mit Schnecken und Mücken und irgendwelche Sachen. Und die zeigen, guck mal, da musst du Angst haben, die sind bissig. Ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten. Von wegen Furcht. Auf einen Skorpion, auf eine Schlange zu treten. Viele Leute haben Angst vor Mäuse und Spinnen. Aber du sollst ja auf Schlangen und Skorpione treten. Du sollst ganz anders leben. Furcht ist eine Einstellung und eine Reaktion. Wie reagierst du auf bestimmte Dinge? Für uns ist es der Wille Gottes, sich nicht zu fürchten. Und deshalb, wenn der Heiland irgendwo begegnet, ganz besonders im Neuen Testament, im Alten Testament, du musst fürchten, du musst Angst haben. Schaffe ich es nicht, erreiche ich es nicht, da haben wir Angst. Aber im Neuen Testament, wo Jesus den Menschen begegnet, im Neuen Testament, und wir leben nicht mehr im Alten Testament, sondern im Neuen Testament, auch wenn, wo wir hier gesungen haben von dem Cherubim und so weiter, zum Gnadenthron. Ich kann zum Gnadenthron kommen, mich interessiert nichts mehr, was in der Bundeslade dort im Kasten liegt. Ich habe Ich bin zum Thron Gottes eingeladen. Der Cherubim, der kann schnarchen und schlafen und kann machen, was er will. Ich bin zu Gott eingeladen. Und der Herr sagt, fürchtet euch nicht. Ständig, der auferstandene Christus sagt, fürchtet euch nicht. In der Welt habt ihr Angst, fürchtet euch nicht. Psalm 91, wenn ich so lese. Weißt du, wir leben ja in einem ganz anderen Programm, in einer ganz anderen Welt. Bei uns läuft ein ganz anderer Film. Psalm 91, Vers 5, und da heißt es, und du sollst dich nicht, und da heißt es richtig im Englischen, vor dem Terror fürchten. Terror. Und dieser, was heute regiert seit dem 11. September, ist Terror. Von der Pestilenz, die sich nachts schleicht. Und wenn 1000 auf der und 10.000 auf jener Seite fallen, dich soll es nicht treffen. Du sollst dich nicht vom Terror fürchten. Und wie viele Terroristen gibt es um dich herum? So die Tyrannen, die dich kurz halten, klein halten. Amerika und die ganze Welt ist unter einer Terrorfurcht von dieser Pestilenz befallen. Und ganz schlimm sind Amerikaner zurzeit so richtige Angsthasen. Und nicht nur, das steckt an. Du hörst Obama und dann hörst du überall, wo die Furcht verbreitet wird. Und Terroristen, da sind da irgendwo in Hindukusch, da sitzen so paar Al-Qaida-Leute und vor diesen paar Mannequins hat man so eine Angst. Und fürchtet sich da, die wohnen in den Höhlen und so weiter. Ich muss es vorstellen, eine Supermacht. Die modernsten Waffen, besitzen die modernsten Waffen dieser Welt, sind ausgerüstet, bewaffnet bis an die Zähne, fürchten sich vor so ein paar Männchen, die irgendwo in Himalaya-Gebirge sich verschanzt haben. Furcht, du siehst also die Furcht. Es könnte überall uns treffen. 11. September könnte plötzlich überall sein. Man ist stolz auf seine große, mächtige Armee. Man will alle anderen kontrollieren. Und jetzt ruft man auf zum Kampf gegen die paar Banditen, die irgendwo am Hindukusch sind. Und man wird nicht fertig. Also wenn ich Obama wäre, Bush wäre oder einer dieser amerikanischen Präsidenten, ich hätte schon längst ausgeräuchert. Aber weißt du, man hat Angst. Angst, die können woanders auftreten. Da drückt man. Und weißt du, Angst kommt aus ganz anderen Motiven. Wenn ich so die Bibel lese, vor 2000 Jahren, da machte sich ein Mann Gottes über die Supermächte lustig und ausgelassen und wie verzagt die Supermächte sind dieser Welt. Und das sind alle durchweg gewesen, alle Supermächte. Die können äußerlich stark sein, aber innerlich sind sie schwach. Und dann rennen sie und niemand jagt sie. In Weisheit Kapitel 17 ist in einem apokryphischen Buch, da heißt es, da versagen die Gaukeleien der Zauberkunst und die Probe auf das ganze prahlische Wissen viel schmählich aus. Das ist also von den Ägyptern und Ausdruck der Kinder Israel aus Ägypten angespielt. Aber das gilt also auch hier für Amerika und Deutschland und die ganzen, die Angst haben vor den Terroristen. Psalm 91, und ich fürchte kein Unglück, oder Psalm 23, und dann fürchte ich kein Unglück, und hier auch, du musst dich nicht fürchten vor dem Terror. Jene, heißt es hier in Weisheit 17, jene, die immer versprachen, Furcht und Verbannung vor der kranken Seele zu bannen, kranken jetzt nun selbst an einer lächerlichen Angst. Denen musst du jetzt, die brauchen jetzt psychologische Betreuung. Auch wenn sie nichts Schreckliches ängstigte, wurden sie durch raschelndes Getier und zischende Schlangen aufgescheucht und vergingen vor Furcht. Nicht einmal in der Luft wollten sie blicken, denn die Schlechtigkeit bezeugt selbst ihr feiges Wesen, wenn sie gestraft wird. Heißt weiter hier, unter dem Druck des schlechten Gewissens befürchteten sie immer das Schlimmste. Du siehst also auch hier, es könnte das Schlimmste passieren, in jeder Stadt, an jedem Punkt dieser Erde. Furcht. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Und je mehr die Leute das befürchten, das zieht ja an, wie ein Magnet. Der Druck des schlechten Gewissens zieht das an. Je weniger man solche Hilfe in Anspruch nahm, diese angebotene Hilfe, die Gott angeboten hat, umso schlimmer erschien es. Und nur das Echo jagte ihnen eine lähmende Furcht schon ein. Weiter. Doch mehr unter der Finsternis litten sie als unter der eigenen Angst. Typisch. Das ist also die Macht, die diese Welt regiert, lächerlich und Lächerlichkeit. Wir Kinder Gottes haben nicht den Geist dieser Furcht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Basta, unser Gott ist stark genug, er kann mich bewachen. Und wenn ich Psalm 91 lese, und das werde ich nachher noch tun, kann schon Finger reinlegen oder einknicken, er wird mich mit seinen Engeln tragen. Ist das nicht gewaltig? In Weisheit 18 macht der Schreiber noch ein paar Gedanken. Deinen Heiligen dagegen strahlt hellstes Licht, also nicht diese Dunkelheit, dass man Angst hat und Furcht hat. Nein, denen strahlt ein helles Licht. Jene Nacht wurde unseren Vätern vorher angekündigt, denn sie sollten zuversichtlich sein, fertig dieses Passafest, der Auszug aus Ägypten und so weiter. Sie sollten zuversichtlich sein und sicher wissen, welch eidlichen Zusagen sie vertrauen konnten. Und so erwartete dein Volk die Rettung der Gerechten, aber derjenigen, die nicht mit Gott übereinstimmten, die erwartete der Tod, die Panik, der Angst. Und dann Weisheit 19, Vers 5 und 9 heißt es dann weiter, deinem Volk eröffnet sich ein unerwarteter Weg der Rettung. Also Furcht, in dieser Welt haben wir Angst, aber deinem Volk, dem Volk Gottes, den Kindern Gottes, eröffnet sich ein Weg unerwarteter Rettung. Plötzlich kommt ein Engel und bringt dich raus. Plötzlich geht eine Tür und du kannst fliehen. Und er zeigte sich ein und zeigte einen Weg ohne Hindernis. Von deiner Hand behütet zogen sie vollzählig hindurch und sahen staunenswerte Wunder. Und dann schließt der Verfasser zum Schluss, Weisheit 19, Vers 22. In allem hast du, Herr, dein großes Volk groß gemacht und verherrlicht. Und du hast sie nicht in Stich gelassen, sondern bist ihnen überall und alle Zeit beigestanden. Du siehst also, die standen vor dem Meer, links und rechts die Berge, hinter ihnen Pharao. Du bist ihnen alle Zeit beigestanden. Dein Gott, unser Heiland steht uns alle Zeit bei. Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Also eine Supermacht. Und die Staaten dieser Welt sind die größten Angsthasen, die es jetzt gibt im Augenblick. Angst vor dem Terror. Sie bekommen diese paar Hanseln nicht im Griff. Wirklich, wirklich, gewaltige Blamage. Der Herr, der im Himmel wohnt, lacht und spottet ihrer. Und Matthäus macht mit. Ich lache und spotte ihrer. Ich würde mich schämen, ein Herr einer Supermacht zu sein und diese paar Hansel nicht in den Griff zu kriegen. Die Gottlosen haben Angst. Sie fühlen sich von überall angegriffen. Je weniger Gottvertrauen sie haben, desto mehr Panik haben sie. Desto mehr Angst vor allen möglichen Dingen. Und dann Psalm 91, Vers 5, Furchtlosigkeit, habe ich gesagt, ist eine Gabe Gottes. Du musst keine Angst haben mehr vor Gefahren, Schrecken bei Nacht oder Terror beim Tag. Du musst keine Angst mehr haben. Die Welt ist mit Angst belegt und belagert. Das ist also nichts. Wir haben nicht mehr Angst vor Tschernobyl, wir haben nicht mehr Angst vor Atombomben, wir haben nicht mehr Angst vor Dritten Weltkrieg, wir haben Angst vor Terroristen. Und weißt du, woran das kommt? Weil die Leute zu viel Krimis gucken und zu viel Horrorvisionen sehen. Weißt du, ich habe auch zeitlang so XY geguckt und mal interessiert, wo die Verbrecher alle laufen. Und ich hatte eine Tiefgarage hier in Berlin, in Kreuzberg. Und wenn ich dann aus der Tiefgarage rauskam, musste ich immer gucken. Weißt du, nachts um 1 Uhr, wenn du nach Hause kommst. Weißt du, in Kreuzberg, da passiert so vieles. Und, dann habe ich eines gelernt. Keine Horrorvisionen, kein XY und was weiß ich, irgendwelche Martergeschichten und Kriminalgeschichten und so weiter. Auch wenn es nur, weißt du, das ist der Teufel, der so raffiniert. Zuerst guckst du Nachrichten an und dann kommt was anderes. Und dann guckst du seine Botschaft und sein Evangelium. Hier Psalm 91, du musst keine Angst mehr haben vor Gefahren. Steht bei mir. Du musst nicht mehr haben, wenn du Kind Gottes bist. Du hast den Geist der Furchtlosigkeit. Die Gabe, das Charisma Gottes bekommen, Furchtlosigkeit, und musst dich nicht mehr fürchten, bei Nacht noch am Tag. Und dann sagt hier die Seele David, wo er betet, Psalm 91, der Herr ist meine Zuflucht, beim höchsten Gott hast du Schutz gefunden, liebe Seele. Darum wird dir nichts Böses geschehen. Halleluja, dir wird nichts Böses geschehen. Du kannst mit unter den Banditen spazieren gehen. Die werden das nicht tun, nichts antun. Dir wird nichts Böses geschehen. Kein Unheil darf dein Haus bedrohen. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu schützen, wohin du auch gehst. Und das mache ich. Ich mache, bevor ich morgens rausgehe, dann sage ich, Herr, ich bringe mein Auto unterm Schutz, deinem Schutz. Ich lasse mir dem Blut alles bedecken, Blut Jesu Christi. Das ist der Schutz, was mich schützt vor den Würgeengeln. Der Teufel möchte dich auf der Stelle erwürgen. Aber das Blut Jesu Christi hält ihn fern. Der muss einen großen Bogen um dich machen. Der soll zum Nachbar gehen, aber nicht zu dir. Und der Nachbar, wenn der auch klug ist, wird er das Gleiche tun. Aber wenn er nicht klug ist, wird er es vernachlässigen. Und genau das passiert, wenn wir das nicht tun, was Gott gesagt hat, vernachlässigen, dann passiert das, wovor wir uns fürchten. Christen sind Realisten. Das will ich auch hier ganz klar gesagt haben. Sie sehen Gott, sie sehen die Welt, sie sehen die Zusammenhänge, sie sehen die Probleme dieser Welt. Sie wissen, wir sind in der Welt, aber, Halleluja, wir sind nicht von der Welt. Sie wissen, die Gottlosigkeit ist die Ursache für die ganzen Probleme, weil die Menschen nicht das Blut Jesu akzeptieren, weil sie nicht den Heiland angenommen haben. Und die Gottlosigkeit ist es, was die Probleme verursacht. Und wenn die Gottlosigkeit weggetan ist und entfernt wurde, gibt es diese Probleme nicht mehr, die wir haben. Und dann haben wir noch eine ganz tolle Botschaft, die Gott mir gegeben hat und die ich weiter hinausposaune in die ganze Welt. Gott hat das letzte Wort. Halleluja. Gott hat das letzte Wort. Egal was passiert, egal was kommt, egal wie es ergeht, Gott hat das letzte Wort. Die Gefahr, die die Gottlosigkeit verursacht und auslöst, auch da hat Gott das letzte Wort. Und diese Gefahr, die die Gottlosen verursachen durch ihre Dummheiten und Torheiten, die ist real. Also da betreibe ich nicht Vogelstrauß-Politik. Ich bin wirklich ein Realist. Und wenn ihr meine Predigten hört, werdet ihr merken, also ich bin mit beiden Beinen in dieser Welt. Ich sehe die Realität, aber ich sehe den Herrn, der meine Wirklichkeit ist, meine Realität ist. Halleluja. Die Gefahren sind da. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir haben einen anderen Herrn als die Herren dieser Welt. Ganze Staaten und ganze Weltmächte wie USA, Großbritannien und Deutschland, Frankreich jetzt auch mit dabei, die werden bald, und ich sage hier eine Wahrheit, passt auf, liest die Zeitung, hört Radio, schaut Nachrichten, die werden bald bankrott sein. Das klingt vielleicht erschreckend, unser liebes Deutschland auch. Aber ich habe auch eine gute Nachricht. Selbst wenn Deutschland pleite geht, das heißt noch lange nicht, dass du und dass ich pleite gehen müssen. Halleluja. Das heißt noch lange nicht, dass wir am Ende sein müssen. Das sind die Staaten, das sind die Mächtigen. Und wer, Offenbarung 18, wer heulte, wer plärrte, wer machte ein großes Geschrei? Die Kaufleute. Die Kaufleute. Die Herrschaft, die Mächtigen. Gott ist dabei, die Mächtigen von ihrem Thron zu stürzen, was Mutter Maria betete, und die Niedrigen zu erhöhen. Du als Kind Gottes sprichst eine andere Sprache. Du hast nicht mehr den Geist dieser Welt. Den Geist der Angst. Du sagst, der Herr ist meine Zuflucht. Beim Höchsten habe ich Schutz gefunden. Darum wird mir nichts Böses geschehen. Ach, Krebs, Virus, Pest und irgendeine Seuche. Mir wird nichts Böses geschehen. Wenn du mit Gott gehst, meine Mutter hat immer so einen schönen Spruch über die Tür gehabt, nachdem sie Christ geworden ist. Und das hat sie selber gemalt, mit viel Liebe natürlich und bunt und schön und mit Perlchen beengt. Geh nie ohne Gebet und Gottes Wort aus deinem Hause fort. Wenn du das machst, und das mussten wir alle, wenn wir die Tür aufmachten, mussten wir angucken, das stand einem vor die Nase. Und meine Mutter hat es, allen, die zu uns nach Hause kamen, gute und schlechte Leute, gehen nie ohne Gebet und Gottes Wort aus deinem Hause fort. Und dann hat man immer, das war so blöd, hast immer gedacht, hast du schon heute gebetet? Hast du schon heute in der Bibel gelesen? Und dann, manchmal nicht, verstehst du? Aber dann hat man gedacht, ja, Herr, ich weiß, ich kenne ein Wort. Und dann hat man sich ein Wort aufgesagt, was man gerade auswendig kannte. Und dann hat man ein Stoßgebet gesagt, geh nie ohne Gebet und Gottes Wort aus deinem Hause vor. Das ist der beste Schutz, den du je bekommen kannst. Und dir wird sich nichts Böses nahen. Keine Krankheit, kein Verbrecher, kein Terrorist und sonstige Sachen. Kein Unheil darf dein Haus bedrohen. Das ist ausdrücklich, dein Haus. Und er wird seinen Engeln befehlen, dich sicher nach Hause zu begleiten. Pass also auf, was in den nächsten 12 Monaten hier in unserem Ländle passiert, in den nächsten 12 Monaten. Und ich sag euch, unzählige Menschen werden ihren Job und ihr Geld und ihr alles verlieren. Und in den USA verlieren die Menschen jeden Monat, etwa 600.000 Leute verlieren die Arbeitsstelle, werden sie pleite. Mir schrieb ein Mann, und ich heule mit, ich weine mit. Er schrieb, Bruder Matthäus, bitte bet für mich. Ich habe ein Haus gehabt und die Bank hat alles geholt. Ich musste ausziehen, meine Möbel sind weg. Ich habe das Auto und das Auto kann die Bank nicht verkaufen, hat es mir gelassen, aber ich habe kein Benzin, ich kann nicht fahren. Ich stehe auf einem Shoppingparkplatz und ich schlafe jetzt auf dem Parkplatz. Ich muss vorstellen, hat eine tolle Stelle gehabt, gutes Geld gehabt, schöne Wohnung gehabt, meine Ehe ist kaputt, alles ist kaputt und ich bin am Ende. Und das ist nur ein Fall. Und jedes Jahr und jeden Monat werden Hunderttausende so Leute arbeitslos. Und zwar Leute in hohen Positionen, Banker, über Nacht. Die anderen das Geld verwaltet haben, die sind selbst plötzlich über Nacht am Ende. Die Arbeitgeber in Deutschland, die leben auch in einer Phase, wo das auch mehr und mehr bergab geht. Und was bei Opel und Schaeffler passiert, Siemens und so weiter. Siemens hat jetzt auch vor kurzem Kurzarbeit angemeldet und 7000 Leuten die Arbeit gekündigt. Also gute deutsche Firmen. Oder BASF hat Abbau von Arbeitsstellen gemeldet, ein paar tausend. Und innerhalb von 12 Monaten, und ich sage, pass auf, was in den nächsten 12 Monaten passiert. Und in den nächsten 12 Monaten 1 bis 2 Millionen Leute in Deutschland werden zusätzlich noch arbeitslos werden. Wir haben schon genug arbeitslos. Aber Psalm 91, Vers 6 und 7, das ist diese moderne Pestilenz, Arbeitslosigkeit. Und du musst nicht fürchten, was der Gottlose befürchtet. Wenn du eine Arbeit hast, danke Gott, segne deinen Chef und segne deine Firma und preise Gott, dass du eine Arbeit hast und fürchte dich nicht um deine Arbeit, sondern weißt du, wenn du Furcht hast, dass du ziehst den Bettelgeist an. Du ziehst den Geist des Mangels an. Du ziehst die Probleme sogar für deinen Chef an. Und der Chef kann nichts dafür. Du solltest Gott loben und preisen. Du solltest ein Salzkörnlein in deiner Firma sein. Und ein Segen für deine Firma. So wie der Josef im Hause Potiphars. Oder Josef in Ägypten. Du solltest eine Segensquelle sein. Ein Josef in einem Superbetrieb, in einem großen Betrieb. Ein Josef, ein Gläubiger, kann die Dinge wenden. Und wir haben das in der Hand, Leute. Wir sollten mit Gott rechnen und das Volk wird erhöht, das Gott ehrt und lobt und preist. Und wir sollten sagen, Herr Meister, mein Vorarbeiter und mein Boss und mein Chef oder was du auch immer bist, lass uns Gott loben heute Morgen. Gott preisen, Gott danken für die Arbeit und wir haben noch Arbeit und die Arbeit wird, wir werden Arbeit kriegen. Vertraue Gott. Du sollst nicht fürchten. Du sollst nicht fürchten. In Deutschland, ganz besonders in diesem Jahr, sind die Auftragseingänge für Maschinen- und Anlagenbau um 42% zurückgegangen. Ich will ja nur mal ein bisschen schwarz malen jetzt im Augenblick. Ich will nicht den Geist der Furcht, sondern ich will euch sagen, da stehen wir. Da stehen wir. Und es werden nur noch halb so viele Maschinen exportiert als im Jahr davor, in der gleichen Zeit. Und die meisten Unternehmer können ihre Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen, wie sie sollten. Wir stecken mittendrin in der Krise. Sollen wir abbauen oder sollen wir, was sollen wir machen? Es geht weder vorwärts noch rückwärts, noch nach links noch nach rechts. In welche Richtung geht's? Bei uns geht's nur noch nach oben. Und wir sollten anfangen zu beten, Leute. Wenn die Firmen nichts mehr verkaufen, dann hat der Staat auch keine Steuern. Dann kann auch die Schulden, die schwarzen Löcher, die sie jetzt füllen, gar nicht mehr stopfen. Psalm 91, Tausende und Abertausende Arbeitslose passieren um dich, bevölkern die Straßen. 1000 auf der Seite und 10.000 auf der Seite. Du kannst sagen, Herr, ich danke dir, ich bin dein Kind und dein Kind wird nicht arbeitslos werden. Und dein Kind wird immer Arbeit haben. Es kommt eine Zeit, wo die Menschen sich nichts mehr kaufen können. Und ich sage, da werden die ganzen Milliarden schwere Rettungspakete und Konjunkturpakete und so weiter nichts mehr helfen. Das Geld wird es nicht mehr bewirken. Die Löcher, die sind gestopft worden, aber es sind neue Löcher aufgerissen worden. Und so weiter. Und jetzt müssen schon, und ich sag dir, das ist erstaunlich, verblüffend. Man hat Milchpreise erhöht, man hat alles erhöht und jetzt plötzlich wird alles erniedrigt, also alles gesenkt. Und wie soll das alles bezahlt werden? Die Kaufleute werden weinen, Offenbarung 18. Das wird kommen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Weißt du, die Kaufleute werden immer weniger investieren können. Die werden die Löhne nicht mehr zahlen, die Leute nicht mehr anstellen können. Und dadurch werden auch die Konsumenten sich auch nichts mehr kaufen können, weil sie kein Geld mehr haben. Und ja, selbst durch diese billigen Waren, die sie jetzt verdienen, auch wenn es nur 1 Euro kostet, wird nichts mehr drin sein. Und die Regierung werden gezwungen sein, weitere Schulden zu machen, weil die Wirtschaftskraft einbricht, Steuereinnahmen sinken. Weißt du, wenn Leute nichts mehr verdienen, die Betriebe nichts mehr verdienen, wovon soll der Staat leben? Gibt's nicht mehr. Und die Spirale geht nach unten. Die Regierung werden bald ihre Zahlungsunfähigkeit anmelden müssen. Das Bundesland Schleswig-Holstein hat es angefangen. Und in der Bibel steht einmal so eine merkwürdige Passage. Das Gericht fängt im Norden an. Das war für Israel gemünzt, aber auch hier für Deutschland. Im Norden fängt das Gericht an. Und auch in Amerika, wenn ich sehe, wo ist die ganze Autoindustrie? Im Norden. Boston, ganz hoch oben im Norden und so weiter. Überall da, wo die Autoindustrie ist, vom Norden fängt das Gericht an. Und was man jetzt versucht, ist nur noch diesen offiziellen Bankrott ein bisschen aufzuschieben, aber wir leben auf einem Vulkan. Furcht regiert die Welt. Furcht, und zwar jetzt ganz groß und ganz schlimm. Arbeitslosigkeit, Inflation, aber Gott hat auch da das letzte Wort. Wenn mein Volk sich demütigt und mich anruft und zu mir kommt, dann hat der Herr gesagt, ich verschaffe einen Hinterhalt. Dann will ich ein Wunder wirken, und Gott will Wunder wirken, aber Gott will gebeten werden. Ohne Gebet läuft nichts. Und Leute haben das Beten verlernt. Die meisten Leute können heute nicht mehr beten. Wir werden das Gebet ganz neu buchstabieren lernen müssen. Gib uns unseres tägliches Brot heute. Das werden wir ganz neu buchstabieren lernen müssen. Und liest in Offenbarung 18, was die Kaufleute alles tun und was sie beweinen und so weiter. Für die geht die Sonne unter und der Mond geht nicht mehr auf und die Sterne scheinen nicht mehr am Himmel, sogar im Gegenteil, da fallen ihre Superstars. In der Völkerwelt brodelt's. Wir leben in aufregenden Zeiten heute. Die Welt ist geschockt und gelähmt, steht vor dem Aus. Die Welt meine ich. Und ich meine die Wirtschaft, die Weltwirtschaft, die Politik. Und die Pleiten sind unausweichlich. Weißt du, Gott macht es ganz einfach. Er zwingt die Mächtigen, dass sie in die Knie gehen. Denn meine Bibel sagt, und alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Und da werden sogar die Mächtigen ganz schön anfangen zu beten. Da werden sie plötzlich Parolen rausgeben, da hilft's nur noch beten. Da hilft's nur noch beten. Da hilft es nicht mehr, dass an die Bank rennen oder weil es keine Banken mehr gibt und man sich nichts mehr kaufen kann. Alle Knie werden sich beugen und alle Zungen, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch oder was weiß ich, die werden bekennen müssen, er ist Herr. Zuerst mal große Furcht, aber okay. Die Menschen fragen ungläubig, kann Deutschland wirklich pleite gehen? Wie ich sage, die Frage muss lauten ganz anders. Wann geht Deutschland pleite? Nicht kann, sondern wann. Weißt du, wann platzt die Seifenblase? Und ich rede hier nicht nur von Bankrott eines Außenkonzerns wie Opel hier bei uns. Ich rede auch nicht von einer Bank oder von einer Versicherung, sondern wir hören täglich immer neue Hiobsbotschaften. Und beim Hiob war es auch so, da ging es Knall auf Knall. Da brannt was ab, da passierte da eine Katastrophe und da Katastrophe und so weiter. Und am Schluss ging es an der Gesundheit, denn die Leute, wenn die nichts mehr zu arbeiten haben, frustriert sind, depressiv sind, entmutigt sind, frustriert sind, dann werden sie auch krank. Und Hiob war am Ende und dann sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war die Wende. Was wir jetzt hier erleben, das ist alles so von diesen Opels und anderen Banken und so weiter, das sind nur Peanuts. Wenn ganze Staaten bankrott gehen, wenn ganze Staaten, und nicht nur irgendwelche Staaten wie Island, Lettland oder Kroatien, nein, Deutschland und die USA, wenn dort die Bankrottwelle galoppiert und mit zunehmendem Tempo davonrast, kleine Unternehmen, große Unternehmen, mittlere Unternehmen, Privatunternehmen, weißt du, und wir sehen schon in Deutschland, Märklin, und andere Sachen, die wie fliegen sie vom Fenster weg. Regierungen pumpen Milliarden in diese schwarzen Löcher. Deutschland hat bereits 294 Milliarden Euro hineingepumpt. Weißt du, man versucht den Leichnam am Leben zu halten. Als ich in Moskau war, habe ich gedacht, Mensch, guck mal, was genauso machen jetzt die hier im Westen. Wir versuchen, obwohl der Lenin schon längst tot ist, man versucht ihn so aufzupäppeln, so aussehen, als wenn er noch leben würde. Und genauso, man pflegt einen Leichnam bereits. Die ganzen Konjunkturprogramme sind zu einem Kult geworden inzwischen. Hör nur gut an, es ist fast eine Religion inzwischen geworden. Bald geht es den Staaten das Licht, das Geld aus. Denk doch ein bisschen logisch. Wenn immer mehr Firmen zusammenbrechen, keine Steuern mehr zahlen, geht dem Staat das Geld aus. Und zwar für die Druckerschwärze, um neue Euroscheine zu drucken. Puh. Und Lukas 21, jetzt komme ich wieder mit meiner Bibel als Prediger. Lukas 21, Vers 26 und 27. Zu dieser Zeit werden Zeichen an Sonne und Mond und Sternen Unheil verkündigen. Also, du musst nicht auf den Mond gerade gucken und auf die Sonne und auf unsere Sterne, nein. Die Menschen fürchten und wissen nicht mehr weiter, weil Sturmfluten und Katastrophen über sie hereinbrechen. Ungewissheit und Angst treibt sie zur Verzweiflung. Sogar die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Das sind alle Kräfte in Bewegung. Dann werden, weiter Vers 27, doch dann werden alle Völker sehen, wie das Menschensohn in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit kommt. Und deshalb Vers 28, wenn dies alles sich ereignet, dann seid ihr, du und ich und wir, dann seid ihr zuversichtlich. Weißt du, was das bedeutet? Den Geist der Furchtlosigkeit haben. Dann seid ihr zuversichtlich und sagt, und jetzt erst recht, jetzt wird geheiratet, jetzt werden Kinder in die Welt gesetzt, jetzt wird ein Auto gekauft, nicht beim Abwracken. Weißt du, die Leute sind blöd und blöder und am blödesten. Weißt du, die verkaufen Autos, die könnten sie, wenn sie woanders verkaufen würden, noch nicht 2500 kriegen, sondern vielleicht 5000 und 6000 und noch mehr. Aber die verkaufen die Autos und verschrotten ihr Autos, das noch 5000, 6000 Euro wert wäre und verschrotten ist und machen sich Schulden und wissen nicht, was sie tun. Sie machen sich Schulden, sind blöd, blöder am blödesten. Sie wissen nicht, was sie tun und sie wissen nicht, ob sie morgen noch Arbeit haben und noch diese Kredite zurückzahlen können. Und genau das ist, was der Teufel will. Er will dich bankrott machen, will dich ans Ende bringen. Mit diesem alten Auto kannst du noch gut ein paar tausend Kilometer fahren. Aber der wird verschrottet. Okay, seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt. Also, wenn die alle in die Knie sinken, Kinder Gottes, stehen auf wie die Sonnenblumen. Und die richten sich nach der Sonne, nach dem Herrn. Für sie scheint die Sonne, denn eure Befreiung steht vor der Tür. Vers 29, dann erzählt Jesus ein Gleichnis. Seht euch den Feigenbaum an und andere Bäume natürlich auch. Wenn ihre Zweige Blätter treiben, dann wisst ihr, der Sommer ist bald da. So könnt ihr sicher sein, dass Gottes neue Welt nahe ist. Wenn all diese Ereignisse eintreffen, Sonne, Mond und Sterne verlieren den Schein. Ja, ich sage euch, sagt der Herr, dieses Volk wird nicht untergehen, bevor das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte gelten für immer, hat der Herr gesagt. Wir erleben also auf allen Ebenen historische Augenblick. Du bist Zeuge einer gewaltigen Weltveränderung. Du lebst in einer aufregenden Zeit. Die Zeit, in der du lebst, ist sogar aufregender als der 9. November 89, wo die Mauer fiel, ist noch viel, viel aufregender. Das merkst du bloß nicht. Du bist Zeuge von gewaltigen Veränderungen. Wir stehen vor einer großen Zeitenwende, vor einem historischen Zyklus, vor einem Neuanfang. Entweder so oder so. Was du heute noch als unerschütterlich gehalten hast, wird morgen wie weggewischt sein, gilt nicht mehr. Diese Welt wird von Krisen geschüttelt und das ist der Anfang erst der Wehen. Die Katastrophen kommen, der Anfang der Katastrophen, der Gerichte und der Nöte. Und die Bibel spricht von Nöten, von großen Nöten. Und die Menschen werden sich verzweifelt fragen, wo will das noch hinführen, was soll noch daraus werden? Jetzt sind starke Prediger gefragt. Lest meinen Kontakt. Da steht es, wenn es in den Blättern oben raschelt, und es raschelt inzwischen, in den obersten Etagen, G20-Gipfel und welcher Gipfel auch immer ist, oben, diese ganzen, an den Baumspitzen, die ganzen Gipfel, da raschelt es und die reden nur ein Thema. Die Bänke muss man begrenzen, da muss man mehr Geld noch investieren, den Armen muss man noch was geben. Jetzt werden sie plötzlich sozial und wollen die Armen unterstützen, die Wirtschaft doch in ihre eigene Tasche, glaubt doch nicht den Schwindel. Jetzt sind starke Prediger gefragt, geistig gesalbte Verkündiger, Menschen voll Heiligen Geistes. Leute fragen sich, genauso wie zu Pfingsten, wo führt das alles hin? Was soll dabei rauskommen, was wird davon? Weißt du, damals haben die Leute auch etwas erlebt. Flavius Josephus schreibt in seinen Werken, was passierte damals, als Pfingsten geschah. Da haben sich die Leute auch gefragt, wo geht das alles hin? Der Geist Gottes, so schreibt er als Mitglied des Hohen Rates einst und Führer der Juden, er schreibt, und der Geist Gottes zog aus dem Tempel raus, die haben gehört, weh, 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 mit einem Geschrei. Was sie schreiben, im großen Wind, was ein großes Brausen geschah und so weiter. Die hörten, weh, weh, weh. War nur eine Sache. Das Licht hat sie nicht entzündet beim Opfer. Der Vorhang zerriss im Tempel. Die Tür ging nicht auf. Die klemmte. Also es passierten merkwürdige Dinge, dass die Leute aus dem Tempel rauskamen, der hohe Priester insbesondere, bleich war. Alle wussten, da stimmt was nicht in der Luft. Der Geist Gottes zog aus, weh, weh, weh. mit großem Geschrei. Und deshalb haben sich die 3000 gleich bekehrt. Die haben sich nicht bekehrt, nur weil der Petrus so gut gepredigt hat. Da sind ringsherum Sachen passiert, im Umfeld. Wenn Gottes Winde wehen, Apostelgeschichte 2, geschah ein gewaltiges Rauschen vom Himmel. Also, weißt du, du kannst, wenn es was Politisches ist, ein paar Terroristen, ein paar Banditen, die kannst du habhaft werden. Aber wenn in den Wolken oben rauschst, wenn die Sonne sich verdunkelt, der Mond sich verdunkelt, da stehen sie erstaunt. Apostelgeschichte 2, Vers 12, da fragten sie sich verwirrt, fragten sie einander, was bedeutet das alles? Andere machten sich sogar darüber lustig und meinten, ach, die sind nur betrunken, die spinnen alle. Du siehst also so und solche Leute, und wir haben solche Leute auch in unserer Gesellschaft heute, die spotten und lachen. Und ich weiß noch, als ich meinen Rundbrief rausgab von der Tsunami-Geschichte, schrieb mir einer aus Süddeutschland, sagte, Bruder Matutis, das ist alles Fantasiererei, das ist alles Spinnerei, wir stehen nicht vor einer Wirtschaftskrise, hören Sie den Finanzminister bei euch in Berlin, was er sagt, wir sind sicher, unsere Finanzen sind sicher. Vergiss es. Und du siehst, was alles gekommen ist. Und es war im Juli, wo ich das veröffentlicht habe, 88. Sie spotteten. Ich sage euch eines, den Leuten wird bald das Lachen und Hören vergehen und sehen. Und plötzlich steht Titus vor Jerusalem, belagert die Stadt. Und dann sagt Petrus, was los ist. Und er sagt, hier erfüllt sich die Prophetie, was der Prophet Joel weissagte. Gott ist am Werk. Und das sind nur Vorboten, Warnungen und Aufforderungen zur Umkehr. Das muss geschehen. Und weißt du, Endzeit, wenn wir sagen, jetzt sind wir in der Endzeit, vergiss den Schmarrn, wir sind nicht erst seit heute und seit gestern in der Endzeit, wir sind schon in der Endzeit seit 2000 Jahren. Petrus hat gepredigt, das in den letzten Tagen wird Gott seinen Geist ausgießen. Und das war damals vor 2000 Jahren, als er das gepredigt hat. Wir sind mittendrin in der Endzeit schon seit 2000 Jahren und Gott schenkt Gnade, hat Gnade geschenkt 2000 Jahren bereits. Apostelgeschichte 2, Vers 8. Am Himmel und auf der Erde lasse ich wundersame Zeichen erscheinen. Man sieht Blut und Feuer und dicke Rauchwolken. Die Sonne verfinstert sich, der Mond wird blutrot. Und so kündigt sich der große, schreckliche oder strahlende, kannst du übersetzen, wie du willst, jetzt ist jetzt egal, der Tag des Herrn. Weißt du, der Tag des Herrn, das ist der Tag, wo es kein Zurück mehr gibt. Es gibt keine Umkehr, kein Zurück mehr. Das Countdown läuft. Die Raketen sind schon gezündet. Also das geht nur noch runter. Und selbst der Dümmste spürt, hier liegt etwas in der Luft. Es bahnt sich was an. Große Ereignisse werfen große Schatten voraus. Die Welt steht an der Schwelle einer neuen Zeit. Es ist Gnadenzeit noch. Jetzt noch ist Gnadenzeit. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Und dann Vers 21, Apostelgeschichte 2. Wer sich dann zum Herrn bekennt und seinen Namen anruft, der wird gerettet. Jetzt kannst du noch deine Seele retten. Und deshalb, wir sollten alles dran setzen, dass unsere Seele gerettet wird. Das, was du siehst, wird vergehen, wird untergehen. Du solltest deine Familie retten. Du solltest für deine Familie beten. Und ich habe eine Botschaft vom Herrn, ich weiß nicht, wann ich sie predigen werde, aber irgendwann, aber ich gebe nur ein paar Einblicke, als Paulus auf der Überfahrt ist nach Rom, und wir sind alle auf der Überfahrt auf die andere Seite, zu unserer Berufung, zu unserer Erwählung. Paulus war auf der Überfahrt nach Rom, und sie gerieten in einem großen Sturm. Und sie gerieten in einem großen Sturm, und wir verzagten am Leben. Das ist die Situation. Und dann sagt der Engel des Herrn, war bei mir heute Nacht. Und der Engel des Herrn hat gesagt, Paulus, hab keine Angst. Das Schiff geht zugrunde. Das Schiff wird kentern. Aber alle, die mit dir fahren, die werden gerettet werden. Und ich sag dir eines, alle, die mit dir mitfahren, egal wie viele das sind, ob es nur zwei sind, aber ich möchte sagen, du sollst kein einsamer Pilger sein, sondern du solltest gleich eine ganze Bagage mitnehmen. 276 Leute waren auf dem Schiff und alle sind gerettet worden. Und alle haben das Ziel erreicht. Aber das Schiff wird auf den Sand laufen. Was? Gott hätte auch verhindern können, dass das Schiff nicht auf Sand läuft. Aber Gott hat das vorgesehen, das Schiff muss kentern. Gott hat vorgesehen, die Welt muss kentern. Gott hat vorgesehen, die Gottlosen müssen mit ihrem System gezüchtigt werden. Und weißt du, Gott liebt die Welt, aber Gott liebt nicht die Politik. Gott liebt nicht das System Welt, was daraus geworden ist. Zivilisation, was wir Zivilisation nennen, ist ja gar keine Zivilisation. Das ist die Entwicklung des Tieres, der Bestie. Einer raubt den anderen aus. Einer frisst den anderen auf. Das ist das System dieser Bestie. Und es ist interessant, dass der Obama sein Auto das Tier nennt. Bestie. Das Tier. Und fährt mit diesem Tier spazieren weltweit. Das ist eine neue Masche. Aber wir sind sehr nah, also auch an diesen Symbolen, was es bedeutet und was es alles so trächtig ist. Also was die Zeichen sind. Nur nebenbei. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Eine neue Zeit bricht an. Das Gericht Gottes geht über die gottlose Welt, nicht über die Gottesfürchtigen. Über die Gottesfürchtigen scheint die Sonne. Die Gottesfürchtige Langosen war im hellen Licht. Für uns kommt die Stunde der Wahrheit. Und weißt du, da stellt sich raus, der Herr Matutis hat recht gehabt. Du hast recht gehabt. Die Bibel hat recht gehabt. Der Heilige Geist hat recht gehabt. Für uns kommt die Stunde der Erlösung. Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Bruder und Schwester, wir sind kurz vor der Erlösung. Doch dann werden alle Völker sehen, wie das Menschensohn in Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommt. Und plötzlich gibt es kein Entrinnen. Auf uns kommt was anderes, als was auf die Welt kommt. Auf die Welt kommt Panik, Angst und Schrecken. Auf uns kommt Jesus. Er kommt auf uns zu. Und mit ausgestreckten Armen sagt, Kind, komm heim, komm heim, komm heim. Komm heim zum Abendmahl. Wir sind für was anderes bestimmt. Unsere Bestimmung ist Leben und volles Genüge. Wir sind für eine ganz andere Geschichte bestimmt. Wir werden das lumpige Geld nicht mehr brauchen. Der Tag wird kommen. Halleluja. Oder dieses billige Papier, ein bisschen Druckerschwärz und so weiter nicht mehr brauchst. Denn wir haben jetzt schon gelernt, aus der Gnade Gottes zu leben. Wir leben umsonst, wir dienen umsonst, wir glauben umsonst. Der Herr segnet uns umsonst. Also wir geben nicht unser Geld für Wasser, wo wir nicht unseren Durst löschen können. Und wir kaufen nicht Brot, von dem wir nicht satt werden. Der Herr sagt, kommt her zu mir. Wir haben andere Quellen, andere Reserven, andere Fülle. Und wir haben mehr als genug. Geschwister, wenn wir mit Gott in dem Reinen sind, haben wir mehr als genug. Du kommst durch, Gott trägt dich durch und so weiter. Die Welt wird vor Furcht vergehen, heißt es in der Bibel. Sie werden schreien, Berge und Hügel fallen über uns. Sie werden den Tod suchen und sie werden sich selbst, und jetzt sage ich etwas. Ich habe gedacht, Gott, wie wirst du das machen, das Gericht? Natürlich bin ich nicht der liebe Gott und muss auch Gott keine Vorschriften machen, der ist schlau genug. Aber die Gottlosen werden sich selbst aus Furcht gegenseitig vernichten. Sich selbst zugrunde richten, nur aus Furcht. Nur aus Furcht. Berge und Hügel fallen über uns, wir vergehen vor Furcht, heißt es, werden sie sagen, vor Dingen, die da kommen, die werden vor Furcht schon sterben. Niemand wird sie umbringen, niemand wird sie leid tun, niemand wird sie verletzen, kein Schuss wird fallen. Die werden aus Furcht vergehen. Und man kann aus Furcht vergehen. Aus Furcht vergehen. Und Gott hat für sein Volk was anderes vorbereitet und nicht das Verderben. Die Stadt Gottes, wenn ich dann das Jerusalem sehe, das himmlische Jerusalem, ist unübertreffbar, vollkommen heilig und rein. Lies Offenbarung Kapitel 21, Vers 9 bis 27. Weißt du, kilometerlange Straßen aus purem Gold. Wo haben die das bloß her? Edelsteine, Viereck, Quadrat, 2500 Kilometer lang, 2500 Kilometer hoch und 2500 Kilometer lang, breit. Also in dieser Dimension, die Stadt Gottes, die vom Himmel herabkommt, die Tore aus Edelsteinen und Perlen, herrlich geschmückt. Und dann heißt es, und die Völker, alle Völker werden die Kostbarkeiten dieser Stadt bringen. Doch wer Böses tut und die Sünde liebt, Vers 27, wer lügt und betrügt, der darf diese Stadt niemals betreten. Nur wer im Lebensbuch des Lammes steht, wird eingelassen. Und deshalb ist die Frage, steht dein Name im Buch des Lebens? Das ist Kapital, das ist Gold wert, das ist unbezahlbar, dass mein Name dort steht, nur um diese sich flehe. Wer Sünde tut, wird dort nicht reingelassen. Weißt du, da wird irgendein Engel an der Tür stehen und sagen, tust du Sünde noch? Rebellierst du noch gegen Gott? Bist mit Gott nicht zufrieden? Bist mit Gott einverstanden? Bist mit Gott nicht einverstanden? Das ist diese Sünde, diese Ursünde, Rebellion. Und wer Sünde tut und Sünde liebt, der kommt dort nicht rein. In der neuen Welt leben Menschen, die reine Motive haben, die lauter sind, die edel sind und die mit Gott einverstanden sind, die jetzt schon furchtlos leben. furchtlos leben. Ich weiß, ich bin mit Gott in Ordnung, kann kommen, was er will. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das schreibt er an Timotheus, dieser Bruder Paulus. Und dann sagt er weiter, schäm dich nicht in aller Öffentlichkeit, unseren Herrn Jesus Christus zu bekennen. Das ist ein Vermögen, bekenn dich zu Jesus. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesus, steh auf und wandle. Das ist dein Bekenntnis, das ist dein Schlüssel, das ist das Geheimnis. Und ich sage dir, eines der Tag wird kommen, wenn die Not so anheben wird, da wirst du nichts zu essen haben, aber du wirst nur ein bisschen Mehl haben zu Hause, du wirst ein bisschen Öl haben zu Hause und du wirst wissen, vielleicht Margarine zu Hause haben oder sonst noch was und du wirst es segnen und es wird ausreichen für 18 Monate. Halleluja. Oder 3,5 Jahre. Oder wie viel auch immer. Spielt jetzt keine Rolle, die Zeit. Also auf jeden Fall, es wird ausreichen. Gott wird segnen. Gott hat es bei der Witwe getan. Und Gott kann es bei dir auch tun. Es wird ausreichen. Und du wirst einen Schlüssel haben. Und du wirst ein Geheimnis kennen im Namen Jesu. Im Namen Jesu wirst du Brot vermehren. Im Namen Jesu wirst du Fische vermehren. Ich habe das gefragt, wie haben wir das gemacht? Durchgeschnitten wahrscheinlich und so weit vermehrt. Und sie haben Brot und Fisch gekriegt und sind alle satt geworden. Der Herr gibt dir nicht nur Brot, der Herr gibt noch, was, noch Zugabe, dass man auch was auf Brot drauf hast. Ja, wir sollen beim Heiland gut haben. Schäme dich nicht zum Herrn Jesus Christus zu bekennen. Dann heißt es weiter, 2. Timotheus 1, halte auch weiter zu mir, also auch zu mir natürlich, hier Johannes Matthäus, zu den Dienern Gottes. Obwohl ich jetzt für ihn im Gefängnis bin, sei auch du bereit, für die rettende Botschaft zu leiden. Und Gott wird dir die Kraft dazu geben, dass du das alles kannst. Und er hat uns errettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir etwas verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Dass ich hier stehen darf, dass du hier sitzen darfst, dass wir hier im Haus Gottes sein dürfen, ist allein aus Gnade. Allein aus Gnade. Denn noch ehe diese Welt bestand, war Gottes Plan mit dir, mit mir, mit uns, uns in seinem Sohn zu Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu offenbaren. Das hat Gott schon vorgehabt. Also, du bist erwählt worden, du bist noch gar nicht da gewesen. Hat Gott gesagt, der kommt, der wird kommen, egal wie, auch um die Ecke und auf alle vier. Er kommt, er kommt. Die Kraft, die in uns wirkt. Gott gibt dir Durchhaltekraft. Weißt du, ich kann mir vorstellen, dass Gott es so was fertig bringt wie bei der Arche. Die Arche war auch länger auf dem Wasser als vorgesehen, fast ein ganzes Jahr. Und Nahrung, nimm mal, denk doch logisch. Selbst wenn du heute sehr gut berechnest, weißt du, denk mal das aus, weißt, frisches Wasser, Nahrung für die Viecher. Und er hat eine ganze Menge gehabt davon, von den Viechern, die liebe Noah in seiner Arche. Und da ist kein Kranker und kein Gebrecher gewesen. Und wir lesen nirgendwo, dass irgendein Tierchen gestorben wäre oder ein Tierchen verhungert wäre. Also schon wegen den Tieren. Weißt du, und die Arche, und die haben alle überlebt. Und Gott hat sie versorgt mit frischem Wasser. Normalerweise, wenn du schon nur über den Atlantik fährst, kriegst du Skorbut, wenn du nicht genug im Schiff, nicht genug Vitamine hast. Da fallen dir die Zähne raus. Aber Noah lebte noch eine ganze Menge an Jahren, der Herr Noah. Und auch die anderen Söhne und Schwiegertöchter. Also, Gott bringt dich durch. Vielleicht hast du gar keinen Appetit in der Zeit der Not. Du warst Winterschlaf. Bei dieser dünnen Luft da oben. Ich weiß nicht, wie Gott das machen wird, aber auf jeden Fall, er hat genug Rezepte und Möglichkeiten, um dich da durchzubringen. Und ich fürchte, kein Unglück, ich betone das, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Wir haben nicht den Geist der Furcht, in uns wirkt nicht der Geist der Panik, der Verzweiflung und der Angst. In uns wirkt der Geist der Liebe. Ich liebe den Herrn, der Herr liebt mich und der Herr wird mich nicht in den Stich lassen. Kannst du Amen sagen? Wir leben von der Inspiration des Heiligen Geistes. Wir leben von der Überzeugung, die Gott uns schenkt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und egal was passiert, der Herr bringt mich durch. Und selbst wenn ich meine Knochen nicht mehr finde, und wir haben in der Bibel Hesekiel, dort da liegt Oberschenkel dort und Unterschenkel dort und Hüftknochen dort und Oberarm dort und Unterarm dort. Da liegt alles verstreut und die ganzen Knochen der Wirbelsäule, auch das ganze Feld, alles verstreut. Und das Wort des Herrn ergeht und alles plötzlich raspelt und kommt zusammen. Und dann wächst Fleisch darüber und jeder Knochen weiß ganz genau, wo er hingehört. Der Herr spricht ein Wort und es geschieht. Gott ist allmächtig. Und Gott muss nur ein Wort sagen. Und weißt du, nur ein Wort und schon wächst bei dir auf dem Balkon so viel, dass du nicht weißt, wie, oder selbst im Blumentopf. Plötzlich passieren Dinge, du wirst erstaunt und verblüfft sein, wie der liebe Gott die Seinen durchbringt. Und meine Bibel sagt, ich sah den Gerechten nicht nach Brot betteln. Geschwister, wir sind Gerechte Gottes, gerecht gemacht durch das Blut Jesu Christi. Wir sind mit Gott versöhnt und wir haben es nicht nötig, nach Brot zu betteln. Gott wird uns Brot geben, auf welche Art und immer, welche immer das geschieht. Wenn du im Willen Gottes bist, dann wird Gott dich versorgen, so oder so. Es ist so wichtig, fürchte dich nicht vor deiner Zukunft. Deine Zukunft liegt in der Hand Gottes. Wer und was kann dich aus seiner Hand reißen? Römer 8. Überleg einmal, denk drüber nach. Wer und was kann dich reißen mit diesem hohen Lied des Glaubens? Nichts. Wir haben nichts zu befürchten, uns darf und kann nichts erschrecken und wir dürfen uns vor nichts erschrecken lassen. Und wenn das auch passiert, dann weißt du, Gott steht vor mir. Und Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Wir leben unter ganz anderen Voraussetzungen, Geschwister. Wir haben eine ganz andere Existenzbasis und wir haben von Gott eine Existenzberechtigung. Wir leben auf einer ganz anderen Grundlage, nicht so wie die Bösen, die irgendwo jemand was wegnehmen müssen. Nein, uns wird von oben gegeben. Bei uns wird immer von oben gegeben. Und deshalb war ganz arg wichtig, als Gott die Tür zuschloss bei der Arche, beim Noah. Noah hat ein Fenster nach oben übrig gehabt. Geschwister, wir müssen ein Fenster offen nach oben haben. Verbindung nach oben. Verbindung zu Gott. Und über die Verbindung nach oben werden wir übernatürlich versorgt. Wenn diese Verbindung nicht da ist, wenn du die nicht kennst und nicht mal weißt, was es ist, die Verbindung nach oben, dann wird dir nichts geliefert. Die Bibel sagt, wir sind versetzt. Wir sind versetzt. Weißt du, was es ist? Wir sind versetzt. Wir sind ganz woanders. Wir sind versetzt. Wir sind nicht mehr in der Welt und wir sind nicht mehr von der Welt. Wir sind versetzt. Wir sind versetzt. Bist du schon versetzt? Von der unteren Etage in die obere Etage? Befördert? Versetzt? Wir sind versetzt. Die Welt versteht uns nicht, die denkt, die sind doof. Die muss uns auch nicht verstehen. Leute, ich sage euch die Wahrheit, die hat, die muss uns auch nicht verstehen. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich lege auch gar keinen Wert, dass die mich versteht. Was habe ich davon, wenn die mich versteht? Die kann mir nichts davon kaufen. Ob sie mich versteht oder nicht versteht, ihr habt nichts davon. Für uns ist wichtig, dass Gott uns versteht. Dass wir unseren Gott verstehen und sein Wort und die Inspiration des Heiligen Geistes. Unser Leben wird von einer ganz anderen Macht verwaltet, von der Macht des Heiligen Geistes, des Wortes Gottes, des Glaubens, des Gebets. Und Geschwister, wir brauchen dieses offene Fenster nach oben. Das muss da sein. Da nützt dein ganzer Bau nichts, deine ganze Investition nicht, wenn du nicht ein Fenster nach oben hast. Geh ohne Gebet und Gottes Wort nie aus deinem Hause fort. Unser Leben lebt von ganz anderen Berichten und Reports, von ganz anderen Resultaten und Ergebnissen. Wir werden nicht von der Krankheit bestimmt und der Not und Elend und den Zuständen dieser Welt, wir werden von Gott bestimmt. Das ist unsere Bestimmung, wir sind versetzt. Wir werden nicht von Krankheit bestimmt, sondern von Gesundheit, weil wir glauben, Gott ist noch da. Er hat das letzte Wort. Wir werden nicht von Unsicherheiten bestimmt, sondern von Sicherheit, von den Verheißungen Gottes. Von der Offenbarung Gottes. Der Herr hat's gesagt. Der Herr hat's gesagt. Mir gefällt es in diesem Film die Zuflucht von Corrie ten Boom. Das ist am Schluss so ziemlich, wo Betsy stirbt. Und Betsy kommt und sagt, Corrie, der Herr hat gesagt, du und ich, wir werden in diesem Jahr noch frei werden. Wir werden in diesem Jahr noch frei werden. Die eine ist gestorben und die andere kam bei Zufall oder bei Missgeschick aus dem Gefängnis raus. Du und ich. Weißt du, es spielt keine Rolle, wie. Du und ich, wir werden noch in diesem Jahr frei werden. Die meisten Leute denken, ja, ich komme aus dem Gefängnis, ich werde Millionär und was weiß ich. Nein, du und ich, Betsy und Corrie, wir werden beide frei werden, noch in diesem Jahr. Es ist so prophetisch. Ich finde es großartig zu begreifen, das Leben ist mehr als nur Essen und Trinken. Amen. Du und ich, wir werden in diesem Jahr noch frei werden. Wir leben von ganz anderen Dingen, von ganz anderen Bestimmungen. Wir werden nicht vom Tod, sondern vom Leben bestimmt. Du und ich, wir werden dieses Jahr noch frei werden. Wir leben nicht von der Vergangenheit, was da war mal. Wir leben vom Ziel her, von der Zukunft, was kommt, unser Herr. Wir werden nicht vom Mangel bestimmt, sondern von der Fülle Gottes. Mein Vater ist reich. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Egal, wo du jetzt gelandet bist. Egal, wo die Welt jetzt gelandet ist. Egal, wo wir wirtschaftlich gelandet sind. Du kannst jetzt arbeitslos sein und pleite sein und behindert sein und krank sein und schwach sein. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Hilfe, die Fülle. Macht, die Fülle. Wir leben vor der Gnade Gottes. In einem ganz anderen Gesetz, in einem ganz anderen Kommando. Es ist so wichtig, dass die Details bei dir stimmen. Das Fenster nach oben, dass dein Herz die richtige Einstellung hat, dass deine Motive und dein Bekenntnis sauber ist. Die Frage ist, warum bist du hier heute Abend? Sind deine Motive sauber? Bist du nur hier, um anerkannt zu werden? Oder bist du hier, weil du Angst vor der Hölle hast, weil es 1200 Grad dort angeblich heiß sein sollte? Oder weil es heute den Teufel gibt? Warum bist du hier? Die Frage ist, deine Motive. Deine Motive sollen Liebe sein. Ich bin aus Liebe zum Heiland hier. Ich liebe Jesus und ich möchte dort sein, wo mein Jesus ist. Aus Liebe. Gott gab uns den Geist der Liebe. Wir richten uns nicht nach der Mehrheit, sondern nach dem Herrn. Nach Gott. Und wenn du dich nach Gott richtest, das spielt keine Rolle, wie viel du um dich herum hast. Du kannst ganz allein sein. Da kommt doch der Schüler des Propheten, der ist ängstlich, der ist noch nicht so weit, hat noch nicht so viel Wort Gottes studiert, lebt nicht so intensiv mit dem Herrn und sagt, Meister, 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 wir sind belagert, von überall kommen Feinde her. Ach, sagt der Prophet, mein Gott, ist er schon wieder blind. Begreift er das nicht? Begreift er nicht, dass derer, die bei uns sind, mehr sind als wo die jetzt herkommen mit dem Ganzen hier, und es waren so viele, dass fast die Erde schwarz war, bedeckt war von der Masse der Soldaten. Herr, siehst, jetzt werden wir fallen, jetzt werden wir versagen, jetzt sind wir ruiniert, jetzt sind wir am Ende. Und dann sagt der Herr, oh, der Prophet, Heiland, mein Gott, öffne doch dem Kerl die Augen, dass er sieht. Was sieht er? Ein Berg voll feuriger Rosse. Lauter Panzer, links und rechts und vorne und hinten. Ein Berg voll feuriger Rosse. Weißt du, du sollst deine Situation mit den Augen Gottes sehen und nicht mit den Augen eines Deutschen, eines Amerikaners oder eines Europäers oder eines Arbeiters, sondern mit den Augen Gottes. Derer, die bei dir sind, sind mehr. Milliarden. Und er wird seinen Engel befehlen und sie werden dein Haus bewachen, dein Auto bewachen, dein Portemonnaie bewachen, deine Handtasche bewachen. Die werden alles bewachen. Die werden hinter dir sein. Weißt du, hinten hast du keine Augen, hinten hast du dich nicht, kannst du nicht verteidigen, hinten hast du überhaupt nichts. Und wenn du den Teufel da schaust, wie der Teufel dargestellt wird, der Teufel hat keinen Rücken. Aber du hast eine Rückendeckung. Der Herr ist hinter dir her. Und immer wieder, wenn du von Gott liest, Gott sagt, ich will hinter dir sein, ich will einen Hinterhalt verschaffen, ich will dir meine Hilfe schenken, von hinten. Ich bin bei euch. Und wo ist der Herr? Hinten. Hinten. Gott ist immer hinter dir. Und vorne musst du natürlich boxen und so tun, als ob, und das mache ich auch, so tun, als ob dir die ganze Welt gehört, als ob du kerngesund wärst. Hinter dir ist der Herr. Und in dem Moment, wo du so tust, als ob. Entweder bist du verrückt oder du hast wirklich die Supermacht hinter dir, den Herrn hinter dir. Und wenn schon so ein paar Banditen da in Afghanistan und in Pakistan die Welt so terrorisieren können, dann kannst du doch viel mehr den Teufel terrorisieren mit dem Glauben an Jesus Christus und sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ha? Puh, du glaubst es sogar noch. Ich weiß, ich weiß. Und du kannst da ganz anders auftreten. Und die Welt wird dich nicht verstehen. Die Welt versteht dich nicht. Dich umgibt ein Berg voll feuriger Rosse. Ist Gott für uns? Wir sind da nicht mehr auf die Rettung von Menschen angewiesen, Unsere Hilfe kommt vom Herrn, Herrn Zebaoth, der Himmel und Erde gemacht hat. Unsere Hilfe kommt von dem, der alles besitzt, der sagt, mein ist Gold und Silber und ich gebe, wem ich will. Meine Lieben, Gott will den Amerikanern und Gott will nicht den Deutschen und Gott will nicht den Franzosen und Gott will nicht den Briten was geben, der nimmt es ihnen alles weg. Die wundern sich, wo bleibt das Geld? Wir pumpen rein in diese ganzen Löcher, wo bleibt das alles? Gott nimmt weg, Gott setzt Könige ab und Gott setzt Könige ein, das macht er. Er sagt, mein ist Gold und Silber. Leute haben es noch nicht kapiert. Wir brauchen da nicht irgendwie welche Menschen, die sich was einbilden. Wir haben die Kraft Gottes in uns, den Geist der Zuversicht, der Besonnenheit, der Hoffnung. Natürlich, wir werden sorgfältig sein und unser Auto nicht abwracken lassen, weil es noch so viel noch wert ist und so weiter und dann verschrotten lassen. Nein, wir werden unseren Kopf einschalten. Gott gibt uns den Geist der Besonnenheit und nicht der Verzagtheit. So viele Leute machen aus Dummheiten Dummheiten. Nur weil sie es nicht überlegen und Kopf nicht einschalten. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört, das gilt auch für meine Worte hier, der baut sein Haus auf dem Fels. Der baut sein Haus in Sicherheit. Was Stabiles baut er. Der läuft nicht hinter jedem Trottel her und glaubt nicht jede Dummheit. Weißt du, der Herr hat sich auch nicht nach den Menschen damals gerichtet. Der ging seinen Weg schnurstracks nach Jerusalem, egal was die hohen Priester denken und sagen, egal was die Römer denken, egal was das Pöbelvolk denkt, egal was die Parteien denken, egal was die Zauberer denken. Er ging seinen Weg geradeaus. Und weißt du, und du solltest auch in dieser Welt, in der du lebst, deinen Weg geradeaus gehen. Und du wirst genauso an Macht gewinnen, wenn du deinen Weg geradeaus gehst. Lass dich nicht beirren nach links und rechts. Lass dich nicht verunsichern. Der Teufel will dich nur verunsichern. Dir den Teppich unter die Füße wegziehen. Auf deinem Leben soll das Wohlgefallen Gottes ruhen, wenn du das hast. Und die Frage ist, ist das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben? Gehörst du Jesus wirklich an? Fürchte Gott und sonst niemand. Bismarck hat einmal einen Satz gesagt und ich denke, das wäre gut, wenn die Deutschen nochmals wiederholen könnten, würden sie das sagen. Und weißt du, wo man Gottesfurcht nicht mehr hat, dann kommt alle mögliche Angst und Furcht und Zweifel. Bismarck sagte, wir Deutsche fürchten Gott und sonst niemand auf der Welt. Wir fürchten Gott und sonst niemand auf der Welt. Da war Krupp noch stark. Und als die Amerikaner aus ihrer Dollarnote wir Vertrauen Gott rausnahmen und entfernten, ging es mit Amerika bergab. Wo sie nicht mehr Gott vertrauten. Das haben sie in neue Noten gedruckt, wo das nicht mehr drin steht. Wir vertrauen Gott, wir trust Gott. Und so weiter. Wo das passiert, wo, wenn du Gott aus deinem Leben, aus deiner Familie, aus deinem Geschäft, aus der Gemeinde entfernst, kannst du gleich einpacken und nach Hause gehen. Und dich beerdigen lassen. Wir Deutsche fürchten Gott und sonst niemand. Wer mich bekennt, wer den Herrn bekennt, den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Du brauchst die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes ist der Weisheitsanfang, Wirtschaftsanfang. Das ist die beste Investition, die wir betreiben können, Furcht Gottes. Furcht Gottes verbreiten im Volk Gottes in der Welt. Auf uns kommen schwere Zeiten, das ist wahr. Aber wir fürchten uns nicht vor den schweren Zeiten, wir fürchten Gott. Und wir wissen, er kann es machen. Er kann es machen. Er hat schon immer wieder mal bewiesen, er bringt es seinen durch. In Römer 1, 18, da heißt es, er lässt den Zorn sichtbar werden über die gottlosen Menschen und so weiter, die sich gegen Glauben und die Wahrheit auflehnen und dies mit Füßen treten und so weiter. Das lässt Gott zu, seinen Zorn, und mit Gott ist nicht zu spaßen, egal wer es ist. Gottes Zorn kommt vom Himmel und dann, es kommt vom Kosmos her, von der Sonne, Mond und Sternen. Da kannst du nichts mehr machen. Ein paar Raketen hochschießen, das wäre alles, aber die Sonne stört sich nicht an dir. Weißt du, wenn das Gericht aus dem Universum kommt, wo es kein Entrinnen mehr gibt, keine Fluchtmöglichkeit mehr gibt, wo kannst du noch vor dem Himmel davonlaufen? Römer Kapitel 2, Vers 5. Ihr aber weigert euch hartnäckig, hat Gott gesagt, oder sagt hier der Herr, zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld, wenn euch Gottes Zorn am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Wenn Gott sich als der Richter zeigt, 2. Römer 2, Vers 5 und bis 7, wenn Gott sich als Richter zeigt, und er zeigt sich jetzt als Richter leider, wird jeder bekommen, was er verdient. Ewiges Leben in Herrlichkeit und Ehre wird er denen geben, die sich danach sehnen und die mit großer Ausdauer Gutes tun. Mit großer Ausdauer Gutes tun. Gott gibt jedem das, was er verdient. Wir leben in der Endzeit und tun wir Gutes. Wir kriegen das, was wir verdienen. Wie viel Gutes tust du? Wie viel Gutes hast du schon heute getan? Hast du schon heute eine gute Tat vollbracht? Irgendetwas? Ein gutes Wort gesagt? Und Jesus macht nicht nur leere Versprechungen. Und die Bibel macht uns nicht leere Versprechungen, sondern Gott steht zu seinem Wort. Und er bestätigt, wenn deine guten Taten, auch wenn du kein Dankeschön für die gute Tat bekommst, denn dein Lohn wird groß sein. Tu Gutes. Und das ist das, die Investition, die wir machen können und dürfen in dieser schweren Zeit. Gutes tun. Teil das Bisschen, was du hast nichts, aber teil das Nichts wenigstens noch. Denn dann kannst du noch Gutes ernten. Und der Herr sagt, ich werde euch nicht allein lassen, es ist nicht vergeblich. Immer wieder sagt er das. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Euer Lohn wird groß sein. Wir haben alles verlassen. Und Gott erwartet, dass du alles verlässt sogar. Denn mit dem kannst du sowieso nicht. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Das ist ein prophetisches Wort hier, wenn wir hören, also Gottes Zorn ist offenbar. In Jesaja 26, Vers 1, in jener Zeit wird man im Land Juda dieses Lied singen. Unsere Stadt ist eine sichere Festung. Unsere Gemeinde ist eine feste Burg. Und ich wünsche mir, dass es wird, dass hier Menschen ermutigt werden. Der Herr hat Mauern und Wall zu unserem Schutz errichtet. Öffnet Tore, damit das Volk einzieht, das Volk, das Gott gehorcht und ihm treu ist. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Jesaja 26. Und dann lese ich weiter im Vers 4. Ja, vertraue dem Herrn für immer. Nicht nur ab und zu mal. Nicht nur gelegentlich. Und nicht nur, wenn es dreckig geht. Nein, für immer. Denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Auch kritische Zeiten, auch schwierige Zeiten, für alle Zeiten. Er gibt den Seinen, und da steht vom Frieden das Wort hier, er gibt, Herr, du gibst uns Frieden. Und in meiner englischen Übersetzung heißt es, du gibst mir den perfekten Frieden. Du gibst mir den perfekten Frieden. Unsere Stadt, unser Glaube, unsere Hoffnung bekommen den perfekten Frieden. Gott gibt uns den perfekten Frieden. Also mehr kann es nicht mehr bekommen als den perfekten Frieden. Dieses Rema-Wort, das er gibt, ist eine starke Mauer, ein starker Schutz. Menschen, die ihren Gott kennen, sie wissen, ihr habt perfekten Frieden. Mitten im Sturm, ich bin mitten im Auge des Orkans, da tobt es ringsherum und es windstill bei mir. Ich weiß gar nicht, wovon reden die Leute. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, du musst nichts fürchten, den Kopf nicht zerbrechen. Und du weißt, es wird alles gut. Ich tue Gutes, ich bleibe gut, ich lebe gut und ich diene dem Guten und das Gute wird mir passieren. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Das ist dein Besitz, dein Vermögen, dein Habe, dein Eigentum. Jesaja 25, Vers 10, ich gehe noch ein Stückchen weiter. Der Herr hält seine Hand schützend über Jerusalem. Das ist Bild für Gegenwart Gottes, Gemeinde, Volk Gottes. Das Land Moab dagegen wird er zertreten wie Stroh in der Jauche. Schönes Bild. Stroh in der Jauche, in der Gülle. Verzweifelt schlägt Moab um sich wie ein Ertrinkender. Doch alle Schwimmversuche nützen nichts mehr dem Kerl. Der Herr zerbricht seinen Stolz und seinen Hochmut. Alle eure hohen und starken Befestigungen, ihr Moabiter, wird der Herr niederreißen und den Erdboden gleich machen. Das ist die Welt, Moab. Zum Mischvolk. Moabiter, das waren die zwar mit Abraham irgendwo weitläufig verwandt waren, aber mit Abraham nicht viel zu tun haben wollten und mit dem Volk Gottes schon gar nichts, Moab. Und du zappelst, Moab, du zappelst wie ein Ertrinkender, schlägst um dich in der Gülle, in dieser Situation, wo du hineingeraten bist. Alle Schwimmversuche taugen nichts. Alles, was du aus den Medien hörst, Moab, Wir haben Moabit, auch da hinten kommt auch von diesem Namen Moabit. Du zappelst wie ein Ertrinkender, kommst nicht weiter. Doch das Volk, das Gott liebt, und es ist egal, was passiert, Jerusalem, über Jerusalem hältst du schützend die Hand, Herr. Alles zerbricht, alles verfällt in der Hysterie, aber Jerusalem wird sicher sein und uneinnehmbar. Und Jerusalem wäre uneinnehmbar. Flavius beschreibt ganz klar in seinem jüdischen Krieg, Jerusalem hätte 21 Jahre lang die Belagerung der Römer durchhalten können. Die Römer wären längst zugrunde gegangen. Rom hätte es längst nicht gegeben, wenn sie nicht dumm gewesen wären. Weißt du, was das Problem war? Die Streitigkeiten, die Pharisäersekten in Jerusalem und irgendeine Zelotensekte, die ist hergegangen und hat die ganzen Lebensvorräte angezündet und einfach um Gott zu provozieren. Der Herr muss uns helfen. Der Herr ist unser Gott. Und der Herr muss uns beistehen und verbrennen die Vorräte für 21 Jahre und solche Deppen, solche Dummköpfe und so weiter. Religiöse Fanatiker, nichts ist so schlimm wie religiöser Fanatismus, Leute. Und die verbrennen die Vorräte, die hätten längst widerstehen können und lange überleben können und sie hätten den Krieg gewinnen können. Aber diese Streitigkeiten, diese Uneinigkeit, und genau das ist auch im Volk Gottes, das gleich auch in deiner Seele, wenn du innen drin nicht eins bist, Seele, Geist und Leib, wenn die nicht übereinstimmen, wenn Bruder und Schwester nicht übereinstimmen, können einpacken, wir sind dem Untergang geweiht. Wenn ein Volk nicht mehr eins ist, zerrissen ist, wenn eine Gemeinde zerrissen ist, die kann einpacken. Wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder und Schwestern natürlich auch in Eintracht miteinander leben und wohnen. Erhebe dein Haupt, deine Erlösung naht sich. Gerade mittendrin in dieser Krise, wo du auch immer steckst, Volk Gottes hat ein anderes Gefühl, andere Empfindungen, lebt in einer anderen Realität. Erhebe dein Haupt. Jetzt kommt die Stunde Gottes für dich, die Stunde der Wahrheit. Jetzt handelt der Herr. Jetzt bekommst du das, was du verdienst. Und jetzt kommt's raus, was du wirklich wert warst. In der Welt warst du nichts, aber bei Gott bist du alles. Und dann der Herr bekennt sich zu dir. Weißt du, das Größte, was ein Mensch erleben kann, ist das Bekenntnis des Herrn zu einem. Mich trägt der Herr. Hinter mir ist der allmächtige Gott. Und ich bekomme das, was der Herr für mich vorgesehen hat, was er für mich geplant hat. Und ich muss nur still sein und auf meine Erlösung jetzt warten. Warte auf die Erlösung, die Gott für dich vorbereitet hat. Wir sind in der letzten Stunde der Weltgeschichte, den letzten Zügen, kurz vor der Erlösung, kurz vor unserem Wunder. Wir sind kurz vor unserem Wunder. Wir sind kurz vor dem Durchbruch der Gnade und der Liebe Gottes für uns. Gott sagt, steh still, lieber Moses. Jetzt geht's bald durchs Rote Meer und ich werde trockenen Fußes hindurchgehen. Kein Problem. Weißt du, wann das passiert? Wenn du von allen Seiten bedrängt wirst. Dieses göttliche Wunder der Durchführung. Nicht verzagen, nicht plärren, nicht beten unnötig und nicht Zeit verschwenden. Gott sagt, stehe still. Wenn alles prügeldick kommt, stillstehen. Herr, hier bin ich. Wenn es prügeldick kommt, wenn alles ganz schlimm ist, dann du stehst nämlich kurz vor dem Wunder. Das ist die Stunde, die wichtigste Stunde. Wenn die Flammen der Höllen schon lodern, du siehst, ich rieche schon das Feuer. Und das Feuer wird schon siebenmal heißer gemacht. Wenn alle Hoffnungen verloren sind, wenn der Teufel sagt, sag doch deinem Gott ab. Das war beim Hiob. Weißt du, wenn es so prügeldick kommt, du stehst kurz vor dem Wunder. Das sind diese Geburtswehen, die Zeichen einer neuen Epoche. Wenn du kurz vorm Ersticken bist und die Luft bald ausgeht, halt nur eine Sekunde länger aus. Und das ist Geheimnis der Kinder Gottes, die halten eine Minute länger aus. Die haben Durchhaltekraft. Fürchte dich nicht, den Geist der Furchtlosigkeit. Halte durch. Und zwischen Sieger und Verlierer ist nur der große Unterschied, der eine hat länger durchgehalten. Stehe still. Gott wird bald für dich eine Tür auftun. Hör auf, dich zu fürchten. Nimm Gott nur ernst, vertraue ihm, blick auf ihn, erfasse ihn, begreife ihn. Hab ein gutes Verhältnis zu ihm, eine gute Einstellung und stehe in der Gunst Gottes. Das Wohlgefallen Gottes. Ihr habt Gnade vor Gott gefunden. Nur von Gnade bei Gott. Hast du schon bei Gott Gnade gefunden? Nicht aufgrund von deiner Verdienste und nur weil du so fleißig die Arche gebaut hast, nein, nur von Gnade bei Gott. Noah dachte, also ich komme aus der Arche nie mehr raus. Also wir schwimmen schon die zweite Runde, die dritte Runde. Weißt du, schon über die Erde, über die höchsten Berge. Also wir werden aus der Arche nie, Lebtag, nie mehr rauskommen. Und er hat seinen Söhnen Japhet, Ham und Sem gesagt, Jungs, macht euch gefasst, wir werden wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Und Gott hat uns vergessen. Und wenn du den Eindruck hast, Gott hat dich vergessen, fürchte dich nicht. Gott hat dir geboten, die Arche zu bauen. Du hast alles getan, was Gott gesagt hat. Du warst Gott gehorsam, hast alles besorgt, was du besorgen solltest. Du hast exakt ausgeführt den Plan Gottes. Und jetzt sitzt du da und denkst, Gott hat mich vergessen. Wir machen diese Phase in unserem Leben oft und immer wieder durch als Kinder Gottes. Gott hat mich vergessen. Und der Teufel will dir Angst einjagen. Gott hat dich aufgegeben. Gott hat dich vergessen. Und dann heißt es so schön in meiner Bibel, und der Herr gedachte nur. Mensch, den habe ich vergessen. Weißt du, ich war so zornig auf die Menschen, so zornig auf die ganze Schöpfung. Was macht unser Jona? Gabriel, kannst du nicht schnell gucken, wo der Jona ist? Und der Herr gedachte an Noah. Und plötzlich musste der Engel sorgen, dass er, weißt du, in der letzten Verzweiflung da irgendwo so einen Berg findet, wo er landen kann. Ararat. Und du siehst, wie plötzlich diese Arche kommt und dann steht er wieder Stillstand. Und Gott gedachte an Noah. Und das ist auch die Situation, die du und die ich manchmal erleben. Gott gedachte an mich. Ich spüre das. Gott hat sich erinnert an mich. Plötzlich hat es gerumpelt. Hat sich was getan. Hat sich was bewegt. Plötzlich, jetzt schaukeln wir nicht mehr. Jetzt stehen wir schon fest. Jetzt haben wir Boden unter die Füße. Aber es tut sich nichts. Es tut sich nichts. Es tut sich nichts. Weißt du, und jetzt Gott gedacht hat nur, das Wasser muss sinken und muss verlaufen und so weiter. Und dann vergehen wieder Tage und Nächte, Wochen und Monate. Und dann sagt Jona, jetzt muss ich doch mal was tun. Noah, jetzt muss ich was tun. Dann schickt er so einen schwarzen Vogel raus, aber der kommt nicht mehr zurück. Also der Rabe, auf den kann man sich nicht verlassen. Dann schicke ich jetzt eine Taube raus. Und die Taube flog und kam wieder zurück, wahrscheinlich war es eine Brieftaube, und kommt zurück, verzweifelt, das arme Tierchen fängt wieder ein in der Arche, wartet nochmals eine Zeit, und dann kommt diese Taube mit dem Ölzweig zurück. Du siehst also, wenn Gott an dich denkt und deiner gedenkt und sich deiner erinnert und du Gnade bei Gott gefunden hast, musst als nächstes ganz schön manchmal warten. Warten. Aber nicht fürchten. Jetzt ist alles verloren. Jetzt hängen wir schon irgendwo wieder. Nein, warten, bis Gottes Stunde der Befreiung, der Erlösung kommt. Warten auf die Stunde Gottes. Und weißt du, Gott hat nicht zu Noah geredet. Gott hat nicht zu Noah geredet, bis zu diesem Augenblick als solches. Er hat gewartet. Er sagt, jetzt muss ich was tun. Jetzt muss ich den Vogel rauslassen, den zweiten Vogel, den dritten Vogel rauslassen. Und dann wusste er, es ist Zeit. Und dann hat der Herr ihm gesagt, jetzt kannst du aussteigen. Wir müssen auf die Zeit, auf den Zeitpunkt Gottes warten. Und für uns ist eine ganz bestimmte Zeit, wenn wir so weit sind, wenn wir aussteigen dürfen, wenn wir heimkommen dürfen. Für uns ist eine ganz klar bestimmte Zeit und wir sollten auf die Zeit Gottes achten. Gottes Uhren gehen anders als deine und unsere Uhren. Und wir sollten immer gucken auf dieses Timing des Herrn. Und wir haben Angst, weil wir unsicher sind, weil wir nicht warten können, nicht warten wollen manchmal. Und deshalb, was passiert jetzt? Nein, warte und warte. Geduld tut euch Not. Nicht Furcht, nicht Verzweiflung, nicht Resignation, Geduld. Herr, ich warte auf dein Heil. Und du wirst denen Recht schaffen, die zu dir Tag und Nacht rufen. Und dieses offene Fenster, Herr, hörst du mich? Verstehst du mich, Herr? Warum hast du mich vergessen? Warum kommt keine Hilfe von irgendwoher? Ich habe dir doch so treu gedient. Verlass dich auf den Herrn. Der Zeitpunkt deiner Erlösung kommt. Und du gehst nicht mehr durch die Tür, sondern du deckst das Dach ab. Noah deckte das Dach ab. Noah ist aus der Arche übers Dach ausgestiegen. Nicht mehr durch die Tür. Gott hat die Tür zugeschlossen, die Tür wird nie mehr aufgemacht. Was Gott einmal zuschließt, ist zu. Aber durchs Dach ist er ausgestiegen. Und das ist für mich so ein Bild auf die Entrückung. Wir steigen durchs Dach aus. Betsy, du und ich werden noch in diesem Jahr frei werden. Wir werden in diesem Jahr noch erlöst werden. Wir werden dieses Konzentrationslager noch hinter uns lassen in diesem Jahr. Jeder auf seine Art und Weise. Gott weiß, wie du das loswirst und wie ich und wie wir das loswerden. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Lass uns zum Herrn bitten: Herr, ich fürchte mich nicht. Ich weiß, auf uns wartet die Erlösung. Auf uns wartet der Tag X, den du für uns bestimmt hast. Und manchmal müssen wir viel Geduld haben. Und du schenkst uns Geduld. Du schenkst uns den Geist der Furchtlosigkeit. Du schenkst den Geist des Wartenkönnens, des Geduldigseins, des Hinnehmens, der Gelassenheit. Und Herr, du machst deine Kinder gelassen, ganz besonders in dieser turbulenten Zeit, dass die Kinder Gottes schlafen können. Und du gibst ihnen deinen im Schlaf, Herr. Herr, du schenkst ihnen in deinem Frieden. Der Gerechte wird glücklich und selig und friedsam und friedvoll schlafen können. Herr, und ganz besonders fang du bei uns in der Nacht, auch heute Nacht schon, bei dem einen und dem anderen, der nicht mehr schlafen kann vor lauter Sorgen und Kummer und lauter Bedrängnis und lauter Not. Herr, gib den Leuten einen tiefen, guten Schlaf und gib ihm deinen Frieden. Und du sagst: Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Meinen Frieden gebe ich euch. Herr, und ich danke dir für deinen Frieden heute Abend. Amen.